Jetzt einfach mal den geilen drucken.
Nimm.
Ja.
Aber wir sind nicht am Aufnehmen.
Doch, wir sind am Aufnehmen.
Ah.
So fresh.
I'm so sorry. Beide Mal habe ich voll so.
Also.
Ey, ey.
Okay.
Ah, ich muss jetzt sehen.
Eigentlich ist es viel zu pumpig für das heutige Thema, das wir haben. Herzlich willkommen zurück bei Diaspora, bei einer neuen Runde. Dem Podcast für uns und von uns.
Passt.
Er passt oder er passt nicht, wie auch immer. Wir sind.
Ob es euch passt oder nicht, ist das mal unser Slogan.
Es ist 2025 und wir haben unseren Slogan immer noch nicht so ganz parat.
Also, wir haben ihn mal parat gehabt. Wir haben, glaube ich, inzwischen vielleicht ein bisschen vergessen.
Okay. Ja. Aber jetzt wissen wir wieder, nachdem wir schon eine Folge aufgenommen haben und wir haben jetzt irgendwie nach dieser Folge festgestellt, dass wir Redebedarf haben.
Ja. Yeah. Das hat recht viel ausgelöst, glaube ich. Als wir auf Aufnehmen Stopp gedrückt haben, sind wir, glaube ich, alle mit recht vielen Gedanken hei. Der Chat war sehr aktiv gewesen, nachdem.
Bro, ihr alle Roman am Schreiben, ich kann nicht mehr.
Hey, ich habe no joke, ich habe es wirklich so, ich habe es jemandem gezeigt und sie hat gesagt, ey, sorry, was ist das normal? Man muss bei jedem links mehr lesen, drücke immer so.
Ja.
Wir mussten wirklich viel lesen, wir haben da viel geschrieben, aber irgendwie hat es auch gut getan, den Austausch, den wir hatten.
Hey, aber wieso? Um was ist es eigentlich gegangen? Wieso sind wir, über was haben wir so lange geredet?
Hey, wir wollten eigentlich über den Rechtsrutsch in Europa schwatzen oder in der Welt und dann ist es eskaliert zu einer Diskussion darüber, ob es überhaupt noch etwas bringt.
Genau, ich hatte dort so einen kleinen Ausbruch gehabt, wo ich so gesagt habe, das ist alles Gelaber und so. Das hat damit zu tun, dass ich erstens mal wenig schlafen ist. Nein, es hat wirklich mit dem Gefühl zu tun auch. Und ich glaube, mit dem Gefühl bin ich nicht allein. Das hat auch Mona Lisa sehr schön gesagt in der Folge, dass es wahrscheinlich auch viele andere Leute haben. Ja, dass man einfach wie so ein bisschen überfordert ist und manchmal so das Gefühl hat, hey, holy fuck, was soll man gegen all das, was passiert auf der Welt, irgendwie machen? So niederschmettern wie jetzt gerade, hat sich bei mir noch nie angefühlt. Weißt du, man kann nur sagen, ja, es ist schon immer nicht geil gewesen und so, aber irgendwie sind wir uns da einig, dass es jetzt gerade schon wirklich sehr, sehr schwer ist.
Ja, definitiv. Und bei der letzten Folge haben wir, glaube ich, einen Austausch gehabt, der wichtig war, wo so darum ging, hey, wir können nicht aufgeben und es ist wichtig zu sehen, was wir machen, wie aktiv das wir sind, was es für Möglichkeiten gibt und haben sehr plädiert, also Fatima und ich auf jeden Fall, für die Politik der kleinen Schritte. Und ich glaube, wir sind uns dort alle einig gewesen, aber wir wollten trotzdem auch ein bisschen Raum dafür lassen, um einfach mal darüber zu diskutieren, was das Gefühl eigentlich genau ist, wie sich es anfühlt, wie sich es ausdrückt, wie wir damit umgehen, so tagtäglich. Und
kennt ihr so die Good Facts?
Das ist eine Seite, oder was?
Es gibt so Good News, es gibt jenste verschiedene so Seiten. Ich würde es nicht sagen, bei mir machen auch bei uns immer im Wochenbriefing immer die gute Nachricht am Schluss. Ja, bei der Republik.
Ja.
Also es gibt verschiedene Anbieter und so, aber es gibt so einen Newsletter zum Beispiel, da schreibt man sicher in die Show Notes, was es da für Good News Newsletters alles gibt.
Genau, aber ich glaube, was interessant wäre jetzt, wenn wir schon über so Handlungsunfähigkeit, politische Depression schwätzen, was sind so die Top 3 Downers für euch? Welche Sachen sind euch so
zum apropos Good News?
Aber ja, apropos Good News.
Damit alle, die zuhören, wirklich jetzt sich entschliessen, nicht mehr zu hören, oder was? Oder noch mehr abgezogen werden.
Genau. Ja, when they go low, Diaspora goes lower.
Genau, wir haben wirklich gedacht, wir gehen jetzt weit tief ins Loch und bleiben jetzt wirklich in dieser politischen Depression und die machen jetzt echt Psychohygiene.
Das ist gut.
Mhm. So, ist ja wichtig.
Müssen unbedingt 3 sein? Oder
nein,
nicht,
du kannst deine 10, 100
sagen. Ja, wer will anfangen?
Ich weiß gar nicht, ob ich das ranken kann. Es ist so, was ist Nummer 1? Es gibt mega viele Sachen, die mich anbeziehen.
Vielleicht fange ich gerade schnell an und erzähle euch ganz schnell, was mir gerade so aktuell umtreibt. Ich will es gar nicht ranken, ob das jetzt zu oberst oder nicht, aber weil es gerade kürzlich passiert ist, habe ich etwas gelesen von Mascha Gessen. In der New York Times hat sie so einen Meinungsbeitrag geschrieben, der eigentlich mehr eine Analyse ist von der jetzigen Situation. Sie hat das geschrieben an dem Abend, wo der Zelensky, der ukrainische Präsident Zelensky, bei Donald Trump im Oval Office war. Und ziemlich demütigend worden ist. Ich glaube, das haben alle gesehen oder gehört davon. Und sie hat echt dann die Situation analysiert und auch ein bisschen beschrieben, wie jetzt sozusagen die USA Wladimir Putin sozusagen das Messer in die Hand gegeben hat, um die Welt auseinanderzuschneiden, aufzuschneiden und sozusagen die Welt aufzuteilen und auch Europa aufzuteilen. Und dort habe ich gemerkt, in dieser Analyse von wie stark oder wie sehr sich jetzt gerade Kräfteverhältnisse verändert haben auf der Welt, wie sehr dass das auch direkt auf uns in Europa kann einen Impact haben. Wir haben beim letzten Mal, wo wir geredet haben, haben wir noch recht viel darüber diskutiert, ja, wie fest betrifft mich das, was gerade passiert in der Weltpolitik, in der Grossen. Und jetzt habe ich das erste Mal wirklich so das Gefühl gehabt, okay, gut, das kommt viel näher, als ich gedacht habe.
Das erste Mal.
Ja, ich glaube tatsächlich. Ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen ein Privileg davon ist, wenn du in der Schweiz aufgewachsen bist oder vielleicht auch die Lebenslüge, die du davon mitträgst, dass wir alle Katastrophen von der Welt und alle diktatorischen Bestrebungen und so weiter ja selten ganz näher ankommen. Mhm. Covid war so eine Ausnahme gewesen, wo so wirklich... Mhm. Es hätte auch der Schweizer Pass nicht davor geschützt. Also. Mhm. Aber sonst ist es recht selten eigentlich die Situation, dass die und Klimakrise natürlich, aber wo so Situationen, die so global sind, die direkt jeden Menschen auch betreffen.
Mhm. Das kann ich einfach gut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nicht das Ranking, wo ich kann sagen, Platz 3 ist das und 2 ist das und 1 ist das. Aber so ein Gefühl, das schon sehr fest prägt, ist von Angst. Früher, also ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben so auch politisch verängstigt zu sein, wie jetzt gerade. Ich habe wie so das Gefühl, all die News, die man liest, all die Entwicklungen, all die Kriege und so, sie kommen wie auch näher. Fühlt sich für mich an. Und so, dass die Utopie von dem, oder der Trugschein, dass man so immer so geglaubt hat, in der Schweiz passiert das nie und so, irgendwie bröckelt das so gefühlsmässig in mir drin. Ich denke, wieso? Es könnte schon sein, dass du auch mal irgendwie in einem Krieg landest und so. Also, keine Ahnung. Obwohl ich jetzt in meiner Biografie das am Anfang von meinem Leben auch schon kann, aber nachher irgendwie von dort weg war. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie vor dem wieder Angst. Mhm. Auf irgendeine Art. Und
darf ich nur ganz schnell trotzdem noch etwas, eine kleine Klammerbemerkung zu dem machen? Weil, was ich gemerkt habe, so, nach der Wahl von Donald Trump haben sehr viele Leute das wie, oder einige Leute haben das so sehr persönlich genommen, hier in der Schweiz. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört, weil ich wie gemerkt habe, hey, sorry, du bist weise, privilegierte Person in der Schweiz. Mhm. Du bist nicht gleich affected wie irgendwie eine schwarze Transperson in den USA. Also mach sozusagen wie nicht den Schmerz oder die Angst von diesen Menschen einfach zu dem. Weil es ist wie einfach so ein bisschen eine Art Selbstviktimisierung, wenn man so will, obwohl es eigentlich gar nicht der Platz ist von dieser Person. So. Und darum struggle ich auch manchmal ein bisschen mit dieser Position, was du jetzt beschrieben hast, oder was ich auch vorher auch beschrieben habe, dass ich das Gefühl habe, hey, nehme ich jetzt etwas zu fest auf, was gar nicht mich tatsächlich betrifft, oder ist es wirklich so geschissen, wie ich gerade meine.
Ich finde das ein sehr interessanter Punkt, den ihr macht, wo bei mir, es ist nicht das gegenteilige Gefühl, aber ich gehe es vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite an, und zwar sind mir die Sachen, die in der Welt passieren, habe ich wie so das Gefühl, wir distanzieren uns eben fast zu fest. Und zwar im Sinne, dass ich bin Kongolesin und jetzt momentan wie es passiert mit dem Vormarsch der M23-Rebellen. Das ist so eine paramilitärische Gruppe, die unter anderem von der Regierung von Rwanda mitfinanziert wird und eigentlich im Osten des Kongo mega grosse Landbitzen übernimmt. Und vor allem, dort geht es darum, Kontrolle über so Rohstoffminen zu haben und aus dem heraus Geld zu machen, wo er über einen Schwarzmarkt in die weltweiten Rohstoffmärkte einen Weg findet. Und auf der einen Seite finde ich es mega krass, weil das ist ja etwas, das schon seit mehreren Jahren andauert. Und es wird immer wie lauter, wo die Situation auch immer wie schwerer wird. Also ich habe mit meinem Grossi austauscht und es ist mittlerweile auch in der Hauptstadt Kinshasa so, dass dort mega viele Demos geht. Es ist mega unruhig momentan. Und dass man wie auch hier in der Schweiz jetzt merkt, okay, die Leute fangen auf die Straße gehen, es gibt Demos, die Leute fangen darüber reden oder weiss ich mehr über einen Konflikt und Situation dort informieren. Und gleichzeitig ist es mega so, oh nein, die armen Menschen im Kongo, wo durch die Ausbeutung von diesen grossen Tech-Firmen am Leiden sind und all das. Und die Leute checken einfach nicht, dass einer der grössten, wenn nicht der grösste Rohstoffhandelmarktplatz hier in der Schweiz ist. Und dass wir direkt davon profitieren. Also wenn man so unser Bruttoinlandprodukt irgendwie anschaut, keine Ahnung, das sind sicher etwa 10% von dem, was wir hier machen, geht über irgendwelche Rohstoffhandlungsfirmen. Und dass wir wie nicht checken, dass eigentlich unser Reichtum genau auf dem aufbaut, das ist mir eben auch weit weg. Oder dass man wie so anschaut, okay, was ist jetzt die Situation im Gazastreifen? Und dass man wie mega viele Diskussionen wie so darüber hat, aber das eigentlich wie so mega in die Ferne wie verortet und er eigentlich anschaut, dass Israel eigentlich das Völkerrecht null befolgt. Und dass aber die Völkerrechtskonventionen haben ihren Sitz hier in der Schweiz in Genf. Also ich finde, wieso wir realisieren nicht, wie nahe wir eigentlich dran sind. Und wir haben wie einen Schmerz und schauen das an und fühlen uns mega ohnmächtig und haben wie das Gefühl, wir können eigentlich nichts dagegen machen. Und wenn wir mehr würden unsere Verantwortung wahrnehmen und die Wege sehen, wie wir verknüpft sind, dann könnten wir wie mehr machen. Und das macht mich wahnsinnig. Es ist wie so, wie viele Stunden muss man investieren, um die Leute zu informieren? Müsste ich selber wie mehr machen? Ich weiss gar nicht, wo anfangen. Und gleichzeitig fühlt es sich so weit weg an. Und jeden Tag aber profitiere ich eigentlich vom Unglück und vom, ja, vom Schmerz von Menschen auf der Welt. Und das ist für mich etwas, wo ich wie mega Mühe damit habe.
Finde ich interessant, dass du sagst, ich glaube, das gehört so ein bisschen auch zu meinem Roman Empire of so bad thoughts oder so von Gedanken, wo mich, wo so das ganze Konstrukt von, ja, wir müssen etwas machen, so ein bisschen zum Explodieren bringt. Und zwar, gerade wenn man irgendwie anschaut, was im letzten Jahr irgendwie passiert ist oder was Aufmerksamkeit erregt hat, ist natürlich so der ganze Diskurs über Israel-Palästina. Und dann habe ich immer wieder so den Reflex gehabt, zu finden, so, hey, Leute, es gibt noch mehr Sachen, die auf der Welt passieren. Mhm. Ich habe auch gefunden, dass so in dem Aktivismus oft, dann will man das einfach schon ein paar Mal gemacht hat, dann so ein bisschen vorsorglich, Sudan, Kongo irgendwie hinzugefügt worden ist. Und ich habe mir dann jedes Mal gedacht, Alter, das ist es noch nicht. Es weiß immer noch niemand, was im Sudan und im Kongo los ist. Und dann bin ich irgendwie am merken, so, ah, fuck, okay, ich muss selber auch mich informieren und merke, ah, wo mache ich denn das? Auf einem iPhone. Und dann fängt das Ganze wieder an. So iPhone, aka eigentlich so the thing, das Teil, also das technische Produkt, wo so das ganze, ja, Koltan, wo im Kongo abgebaut wird, überhaupt erfordert. Also so die Rohstoffe, wo es um die es irgendwie überall dort geht, sind genau die, wo mir es wunderschönes Leben machen. Mhm. Also so, und so die Gegensätzlichkeit oder auch einfach Scheinheiligkeit, ja, aus der man gar nicht rauskommt, die macht mir vollkommen fertig.
Hey, das habe ich voll auch. Also weißt du, finde ich auch so, zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, das mit iPhone und all die Rohstoffe, die drin sind. Und nachher informierst du dich vielleicht noch und willst andere Leute darüber informieren. Machst noch Posts und so auf Facebook und auf Instagram. Weißt du, wow.
Oh, wenn was siehst, ist mit den Uiguren?
Genau. Nachher schaust du, was für Leute die Plattformen besitzen, was für Ideologien sie unterstützen und so. Und dann kommst du wirklich in eine Widersprüchlichkeit rein, wo ich auch finde, wo ein Teil ist von dem, wo jetzt auf jeden Fall bei mir die Handlungsunfähigkeit mega unterstützt. Ich denke dann einfach zu viel und denke wie so, ja gut, du bist jetzt da, machst einen Post über das, über diese Plattform, das ist doch voll dumm. Nachher machst du wie so gar nicht. Weißt du, es blockiert einfach irgendwo durch.
Ja, aber vielleicht noch ganz schnell zum nochmal einen Stock tiefer gehen, wenn wir schon ganz dünn sind. Weißt du, es ist eben noch viel schlimmer.
Oh,
ich meine, dass die Plattformen ich meine, wir haben so das Gefühl, ja, wir können dort noch irgendetwas machen oder so, aber ich meine, es ist so ein undemokratisches Gebilde, die Plattformökonomie sozusagen funktioniert ja nach ihren, gehört erstens einzelnen Leuten und sie entscheiden ja darüber, was das starke Meinung ist, was schwache Meinung ist. Okay, du erreichst noch deine drei KollegInnen, die sowieso eh auch schon das Gleiche denken wie du, aber du hast gar keine Chance, dort irgendetwas zu bewirken.
Mhm. Ja, und weißt, psychologisch gesehen, auf dieser Ebene von handlungsunfähig oder irgendwo stocken und so, tut es dich ja auch noch mehr reinziehen. Du bist ja da drin, sag mir einmal, wie viel Mal gehst du aus deiner Plattform aus und bist nachher gut drauf? Nie! Du gehst immer raus mit einem Bedürfnis irgendwie, etwas ist nicht gut gewesen. Ja, komm, ich gehe 10 Minuten später nochmal drauf und schaue noch, ob es besser geworden ist. Also, es macht dich ja auch süchtig. Es geht ja darum, deine Aufmerksamkeit dort zu behalten. Und für das, alles ist so programmiert, dass es einfach auch so läuft. Und in dem Sinne verschwendest du dann auch wieder deine Zeit. Ich habe jetzt wirklich auch Instagram zum Beispiel deaktivieren, wirklich eine Pause. Dann kommt natürlich bei uns, Carlos, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber bei uns denke ich jetzt so aufs Handwerkliche bezogen, jeden Tag mit diesen Sachen konfrontiert sein, auch beruflich und so, macht schon auch etwas.
Mhm. Also als Journeys.
Bad News als Journeys, so.
Ja.
Ja, ich schaue, das finde ich auch. Ich meine, du weißt, also, ja, ich meine, wie wir jetzt auch da hocken, das ist eigentlich, das mache ich eigentlich immer in meinem Job, das ist Journalismus. Jeder das ist eigentlich das. Ich meine, vorstellen, hockst du nicht und die jeder erzählt noch etwas Schlimmes. So, das ist,
we love it.
Ja gut, ihr kennt die Gefühle auch, da ist, glaube ich, gar nicht so eine grosse Unterscheidung wegen dem Beruflichen. Weil ihr ja bei euren Sachen auch
wir,
ganz klar...
Wir berichten halt weniger tagesaktuell darüber, aber ich meine, sei es jetzt bei meinem Job als Beamtin, aber auch bei diesen verschiedenen Kollektiven, wo ich aktiv bin. Es geht eigentlich nur um Problem und wie löst man die Probleme und entweder ist das Problem Rassismus, Sexismus, Armut, all das und dann, ja, hat man er und ich merke halt einfach, dass ich sowohl hauptberuflich, also nebenberuflich und sogar meine Hobbys sich eigentlich nur um das
drehen.
Und dann sind meine Friends so alle irgendwie, also ich meine, schaut euch doch an. Also es ist wie so, ihr seht es zum Entspannen und reden dann genau gleich auch wieder darüber, hey, hast du die News gelesen und was ist denn das für absurd und was sind deine Gedanken zu XY? Und das macht einem schon auch mega fertig.
Mhm. Also ich habe in meinem Berufsalltag eigentlich das nicht, aber es gibt ja auch wieder von Toni Morrison, glaube ich, so das Zitat.
Let's go!
Okay, einfach immer, das wird jetzt so der Running Gag. Immer jemand muss das Toni Morrison Zitat bringen.
Das ist so.
Oder Abdul Öcalan.
Ja, voll. Also ich entscheide mich jetzt kurz für Toni Morrison, wo ich kann es leider nicht schön auswendig und so, mir zeigen es in den Shownotes, wo wir sagen, okay, die Zeit von der KünstlerInnen ist jetzt. Und ich habe das im letzten Jahr so oft gesehen und ich habe es jedes Mal gescreenshottet und es hat mir das Herz gebrochen, weil ich denke, jetzt. Und also so die Verknüpfung von in diesem Moment wird Kunst immer wichtiger, also mach mal, solange es noch gibt. Das habe ich schon. Aber ich finde, wir haben jetzt gleich nicht genug über den Journalismus geschwätzt, weil eigentlich ja alle Leute sagen, Medien sind schuld an dem, was jetzt gerade passiert.
Ach, Künstler sind
schuld. Wie schuldet ihr heute mit?
Neues Battle anziehen.
Nein, aber im Fall
sehe ich voll, aber wo ich du etwas gesagt hast.
Ich würde gleich noch ganz schnell sagen, es zu auseinandersetzen mit immer diesen schlechten Nachrichten und so weiter, das ist schon uncool. Aber vorher habe ich ein bisschen granted gegen Ich-Bezogenheit und Pseudo-Betroffenheit. Oder? Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das Zeug anschaut, dass man sich dem auch aussetzt und dass man die Sachen analysiert. Was passiert gerade auf der Welt? Was passiert vor meiner Haustür auch? Und dass man zwar von mir aus emotional auch betroffen ist, aber dass man dann übergeht in eine rationale, in eine denkende Analyse von diesen Problemen. Weil wir müssen ja mit diesen Problemen irgendwie leben und wir müssen sie je nachdem lösen. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass man über diese Sachen nachdenkt und dass wir auch darüber reden, oder? Dass man nicht einfach zuhause hockt. Wenn du einfach zuhause hockst und irgendwie in deinem Insta- oder TikTok-Stream einfach immer weiter das Loch runtergehst, das bringt dir nichts. Aber ich glaube, wenn man miteinander redet und die Sachen auseinandernehmen, unsere Sorgen, unsere Ängste, dass man dann auch versteht, um was es eigentlich geht und dann aus dem muss man auch Handlungen ableiten. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ja, es ist die Zeit der KünstlerInnen, ich glaube, da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich an den positiven Beispielen aus der Vergangenheit oder so oder auch von anderen Orten sich mit dem auseinandersetzen. Also ich versuche so ein bisschen noch, ja, also nicht nur zum sozusagen Zweckoptimist zu sein, sondern einfach tatsächlich auch positive Geschichten können zu erzählen.
Nein, es deprimiert mich auch.
Nein, ich glaube...
positive Geschichten?
Nein, ich glaube, es braucht...
Die Sachen sind teilweise 60 Jahre alt.
Nein, okay. Okay, aber es geht darum, wenn du etwas schaust, sagen wir mal, du schaust irgendeine Netflix-Serie oder du hörst irgendeinen Podcast oder du liest irgendein Buch, dass du am Schluss den Kopf aufwärts hebst, wenn du dort das gelesen, geschaut oder gelost hast. Dass du mit einem guten Gefühl rausgehst. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn wir im Journalismus machen und bei aller Analyse, die es auch braucht und bei aller Dunkelheit, die es auch braucht, dass man dann auch mal eine Geschichte erzählt, die gut ist. Wo jemand Mut positiv bewiesen hat. Okay. Es geht mir nicht darum, dass sie einfach so Happy End hat. Überhaupt nicht Happy End. Aber jemand, der Mut beweist, zum Beispiel. Dass wir uns auch Vorbild nehmen. Wenn du jetzt Toni Morrison zitierst, was machst du mit dem? Mit dem tust du ja eigentlich genau die Geschichte erzählen oder zumindest eine Person erwähnen, die dich inspiriert.
Genau.
Die dich weiterbringt. Und ich glaube, an diesen Sachen muss man sich auch festheben.
Ja. Und ich glaube jetzt wirklich, das war vorhin schon ein Witz, aber um das auch nochmal einzubetten, ich glaube, das stimmt und ich glaube, es hilft, sich aktiv so Sachen beizurufen. Ich merke einfach, dass ich Tendenz habe, wirklich so alte Sachen, dann, also eben Toni Morrison, James Baldwin, dann zu konsultieren, wo das dann so wunderschön ausdruckt und es ist dann auch noch Kunst und es ist poetisch und es ist eine tolle Geschichte und so. Und ich weiss, nach einer gewissen Zeit gehe ich ins Loch, wo heisst, wieso immer noch? Das Zeugs ist fucking alt. Ja. Und es ist immer noch, genau, aber es ist wirklich eins zu eins übertragbar. Baldwin-Ausstellung in Aarau. Da kannst du durchlaufen und denken, ist der Kollege von heute, ist er auf TikTok?
Also
auf
Problem bezogen, oder wie meinst du das genau?
Halt einfach, dass es wie immer noch anwendbar ist. Also ja. Ich meine, ich habe vor kurzem jetzt auch wieder die verschiedenen Antisemitismus-Berichte von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung und von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus gelesen.
wenn ich etwas Leichtes brauche.
Genau. Ich habe ja gesagt, ich habe kein anderes Leben, please. Es gibt einen Bericht, der von der EKR 1998 ist veröffentlicht wurde, über die Lage von Antisemitismus in der Schweiz. Und der liest sich, als wäre der vorgestern geschrieben worden. Und das finde ich schon sehr, sehr alarmierend. Und klar gibt es auf verschiedenste Art und Weise Fortschritte, die wir gemacht haben. Rassismusstrafnorm zum Beispiel. Und gleichzeitig denke ich halt einfach, oh wow, wir haben noch so viel Weg vor uns. Und auf das Antworten aber, was du jetzt gesagt hast, Fatima, ist, glaube ich, mein Problem auch, dass der Anspruch, den wir halt einfach wie manchmal haben, uns zum Verhängnis wird. Also, wenn man darauf schaut, kann ich da wirklich etwas machen? Kann ich da irgendetwas über, keine Ahnung, die Situation im Kongo sagen, wenn ich selber ein iPhone habe? Es ist doch nicht kohärent.
Ja, und
eigentlich sollte ich ja auch vegan sein und eigentlich sollte ich jedes Mehreinkommen, das ich habe, auch umverteilen. Und ich sollte, eigentlich hat man immer so die Erwartung, dass man wie perfekt muss sein, bevor man sich aktivieren kann.
Aber das ist Bullshit.
Und das finde ich aber auch, dass das absolut nicht unser Ziel sein sollte, weil sonst sind wir halt einfach wie alle am Nichts machen. Aber genauso ist es ja auch mit der Kunst. Nur weil es ein Gedanke ist, der vor 10, 20, 30 Jahren anwendbar war, heisst das nicht, dass es vielleicht nicht doch eine Veränderung gegeben vom Phänomen. Und als kunstschaffende Person hast du die Möglichkeit, eigentlich die aktuelle Zeit zu kommentieren und die zu verknüpfen mit dem, was schon ist passiert. Und mit dem tust du dir aber eigentlich auch gleichzeitig in die Zukunft einschreiben.
Schön, dass ihr mir jetzt da alles sagt, was ihr zu tun habt.
Ja, ich rede einfach hier mit allen. Wir haben hier zwei Schunis am Tisch und die möchte ich eigentlich auch nicht einfach so unglimpflich davon kommen lassen. Also, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir den Anspruch ein bisschen abnehmen müssen. Und was ich mega schön habe gefunden, Entschuldigung, dass ich jetzt mega so in eine Wortwahl reinkomme, aber ich habe, glaube ich, von The Slow Factory etwas gelesen, was ich mega schön habe gefunden. Und zwar haben sie dort so Kacheln erstellt, Roles for Collective Liberation. Und das war mega schön, weil es hat wie so verschiedene Rollen gegeben, wie wir zu einer besseren, freieren Gesellschaft werden kommen. Und es hat so viele verschiedene Rollen gehabt, wo man denkt, das könnte jetzt mir auch ein bisschen entsprechen, aber das voll nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle andere Kämpfe auf andere Ebene werden bringen, mit verschiedenen Tools und mit verschiedenen Möglichkeiten und mit verschiedenen Ressourcen. Aber es geht eigentlich darum, dass wir selber herausfinden, für was haben wir Kapazität, wo haben wir Zugang, was können wir, und dass wir uns unsere eigenen Tools nehmen, um einfach ein bisschen vorwärts zu machen. Und wenn das heisst, dass du halt ein neues Theaterstück schreibst und ich schaue, dass sie bei mir irgendwie ein Projekt auf eine gewisse Art umsetzen und Ur und Carlos irgendwie darüber berichten, dann haben wir eigentlich alle unsere...
Entschuldigung, ja. Aber ich glaube, du bist disqualifiziert.
Warum?
Wir haben gesagt, es geht um Lethargie und ja, Hoffnungslosigkeit. Du kannst nicht jetzt immer mit deinen kleinen Hoffnungsschimmer kommen.
Ja, ich kann sonst eine Part übernehmen.
Sehr gut. Wunderbar. Hier gehen wir wieder. Let's
mit der Lethargie und mit der Depression und so. Fatima, die, wo du gesagt hast, eben, dass wenn man dann KünstlerInnen oder Ausstellungen sieht, die schon älter sind und so, dort denke ich, habe ich so das Gefühl, das dann aufkommt, ist so, ja, könnten die KünstlerInnen so etwas jetzt machen oder wirkt das nicht in dieser Welt hure naiv und so verblendet fast schon, weißt du, so, also das Gefühl habe ich auch, wenn ich so sehe, ältere Sachen, wo ich so das Gefühl habe, sie sind sehr hoffnungsvoll und sie schauen gegen Führer, denke ich so, mir fehlen so Zeugs, solche Sachen, solche Ausdrücke, ob sie jetzt künstlerisch sind, journalistisch oder wie auch immer, nehme ich die einfach viel weniger wahr, sodass sie mir wirklich auch Hoffnung geben. Weil jetzt kann ich wieder ein bisschen überswitchen. Es kann ja nicht sein, dass man wirklich nur in dem Lethargischen und in der Handlungsunfähigkeit drin bleibt. Ich glaube auch, dass es inspirierende Menschen und ihre Taten sind, die einem oder auch Bewegungen oder ganze politische Situationen können verändern können, indem sie auch initial etwas zünden oder Bewegungen antreiben. Das glaube ich auf jeden Fall. Mir fehlt das inzwischen auch ein bisschen. Ich sehe das irgendwie viel zu wenig. Das letzte Mal, wo ich das Gefühl hatte, war vor 10 Jahren oder 10, 12 Jahren. Wahrscheinlich hat es nachher auch noch zum Beispiel BLM und so, war definitiv auch so ein Moment gewesen, wo einem mega Energie auch gegeben hat, zum Willen kämpfen und so. Aber davor, und jetzt auf meine eigene Biografie bezogen oder politische Biografie bezogen, ist das gewesen, so 2013, 2014, wo es so die Annäherung gab, einen Friedensprozess gab zwischen den Kurden und der Türkei, wo der Selahattin Demirtas und der HDP so eine mega geile Kampagne gehabt. Das hat irgendwie so wirklich so ausgesehen wie, hey, wir bringen jetzt da einen Frieden zustande. Mhm. Und Dings ist, der Slogan war dort gewesen, zum Trotz Frieden. Das habe ich irgendwie auch voll geil gefunden. Weißt du, so, egal was passiert, wir werden uns nicht von diesem Punkt abbringen lassen, die Hand zu reichen. So. Mhm. Und das war so einer der letzten Momente gewesen, wo ich das so intensiv gespürt habe, dass es so wie kollektive Veränderung möglich ist.
Schau, man muss sich an diesen Sachen auch immer wieder festheben. Ich meine, man kann so viel kritisieren, wie man will, an Barack Obama in verschiedenen konkreten Politiken und so. Aber lass dir mal ein, zwei Reden von ihm, so die Yes, we can Reden und so. Das sind wirklich powerful, das ist richtig powerful. Und ich glaube, es hat Momente gegeben in den letzten paar Jahren, wo es so eine Art Fortschrittsglaube hat. Und wir vergessen jetzt, okay, es war 2008 gewesen, es ist jetzt auch schon ein Moment her, dass Barack Obama Präsident geworden ist, in den USA, obviously, aber es sind gute Momente gewesen, so, es sind Fortschritte gewesen. Ich bin kürzlich, sorry, ich will da nicht den Pessimismus zu fest brechen, aber kürzlich bin ich an einem Podium in St. Gallen und der Kontext war so Rassismus gewesen und ja, wir sind so 4 migrantisierte Personen auf dem Podium gewesen und danach hat jemand hat sich angefangen reinsteigern, wie schlimm das doch jetzt alles geworden ist. Und es hat mega recht gehabt. Und wir sind über Rohstoffhandel und alles mögliche. Und es ist alles nur noch scheiße gewesen. Und wir sind so auf dem Podium gegangen und gesagt, scheiße, wie hätte es jetzt so dunkel werden können? Und dann hat jemand auf dem Podium gesagt, ja, aber wieso tun wir jetzt so schwierig? Wieso tun wir jetzt so schlimm? Ihr redet alles schlecht. Aber weißt du, wer hockt da an dem Tisch? Wir hocken ja zu vierte auf dem Podium. Wir diskutieren. Wir sind alle da. St. Gallen hat eine migrantische Stadtpräsidentin. Wir hocken da zu vierte auf dem Podium, diskutieren darüber. Aber dass wir überhaupt da sind, ist ja schon ein riesiger Erfolg. Das wäre vor 10 oder vor 20 Jahren, wären wir nicht auf dem Podium gehockt. Mhm. So. Und dort finde ich, muss man auch nicht immer sich selber so klein machen. Ah, Depro. Okay, komm, also bring etwas schlechte
Obama,
News. Komm.
Obama, ich habe mich letztens daran erinnert, eine Kollegin von mir hat sogar ein Obama-Shirt gehabt. Wir in München irgendwie am Umlaufen mit oh, «Yes, we can» und so. Das heisst, ich verstehe das, was du sagst über den Moment, aber das Schlimme ist, du bringst das jetzt in die Depressionssendung und es ist ja tatsächlich so gewesen, was hat Obama denn verändert? Ich wollte eher so drauf raus, so die... Die Entzauberung war ja genauso gross gewesen, von «Es ist der Präsident, der am meisten Drohnen überhaupt abwirft».
Yes,
und aber natürlich auch so unser Reflex in kritische Bubbles, wo natürlich auch recht schnell alles sofort so dekonstruiert. Also so in dem Moment, wo du dich freust über Repräsentation, sagt jemand marxistisch so, ja, Alter, Repräsentation ist jetzt schon nicht das Ding.
Ja, genau. Wo ist eigentlich die Verteilung?
Ja, eine schwarze Frau, die Polizistin ist.
Ja, das
und das stimmt ja auch.
Aber, es ist
aber so die Entzauberungsmoment, wie brechen wir die?
Es darf ja aber auch Platz haben für beides. Also ich habe ja gesehen, wie der Obama-Moment wirklich Leute hat nicht nur politisiert, sondern auch mobilisiert, die sich weder für amerikanische Politik
the
per se interessiert.
Inauguration of all time.
Ja,
darf ich noch weiter reden? Für sich für die ganze Kampagne interessiert haben und dann auch neu für US-amerikanische Politik. Mhm. Und dann wie aber auch gecheckt, ist doch nicht alles so rosig, was er macht, aber das hat eine Tür geöffnet, um kritischen Umgang mit US-amerikanischer Politik zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass das wertvoll kann sein kann. Mhm. Und ich muss gleichzeitig vielleicht auch noch in die Runde werfen, vielleicht sind wir auch einfach auch ein bisschen alt.
Oh,
wir
das
machen, nein, aber es stimmt, wir machen hier Beispiele, wo so, ja, so 10...
ja, weißt du, also ja, Opa ist sehr vom Krieg.
15 Jahre her sein,
ja, so ein bisschen.
Aber wenn man ganz ehrlich überlegt, ich meine, the Marches of Return, wo es darum ging, dass ganz viele palästinensische Personen, die im Exil sind, überall an irgendwelchen Konferenzen und Podien waren und mega stark mobilisiert und politisiert dafür, dass sie wieder zurück auf Palästina und die besetzten palästinensischen Gebiete zurückreisen können. Das hat nicht so ein riesiges Echo gehabt. Das ist irgendwie 2017, 18, 19. Und ich weiss, dass ich dort mit gewissen Leuten so mega auf die Straße gegangen, an irgendwelche Konferenzen gegangen, aber es hat nicht weit und breit ein riesiges Echo gefunden. Und alles, was jetzt passiert ist seit dem 7. Oktober, hat für extrem viele Leute auch die Augen geöffnet. Es ist schrecklich, was dort passiert. Wir reden von Genozid. Also es ist wie mega einschneidend, aber du hast noch nie, also in meiner Lebzeit, hast du noch nie auf diese Art und Weise so offen, so klar über Palästina können reden. Und es gibt Leute, die mobilisiert, politisiert sind worden und die werden auch nicht mehr loslassen.
Hm. Das glaube ich nicht. Das habe ich schon ein paar Mal gedacht, dass Leute politisiert werden und jetzt nicht mehr los, nie mehr werden loslassen. Und nachher haben sie loslassen, ganz
aber,
ehrlich.
Hey, ich muss schon noch mal etwas zum Obama sagen. So. Alles, was ihr gesagt habt gegen den Obama, ist richtig. Und trotzdem ist es darum gegangen, dass die erste schwarze Person Präsident der USA geworden ist. So, das ist ein Erfolg für sich. Dass der erste schwarze Präsident in den USA nicht gerade auch noch die ganze mörderische US-Aussenpolitik komplett umkrempelt hat, das ist bad, ja, wirklich. Aber hey, einfach auch one step at a time. Und ich plädiere und ihr wahrscheinlich eben auch dafür, dass eben Ausländer oder marginalisierte Gruppen, dass Frauen, dass Transpersonen, dass schwarze Personen die gleichen Fehler dürfen machen wie die Vertreter der Dominanzgesellschaft auch. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen schauen, mit welchen Ellen, dass man misst. Man muss es auch kritisieren, das schon, aber man muss nachher nicht die Achievements von diesen Personen nachher ein bisschen reden.
Mhm. Wir driften jetzt einfach voll ab in die, so in die Auswertung von Obama seiner Ansicht. Aber ich meine ja, ich...
Also ich habe ein Beispiel von 1936, wo ich noch wo ich gute Laune
nein,
macht.
Aber oder? Repräsentation kann es im Fall nicht sein, weil was haltest du vom Rishi Sunak?
Es geht ja auch nicht nur um Repräsentation.
Aber
um das, was ja gegangen ist, ist zu sagen,
sicher
es gibt,
nur
gibt's positive...
Weil die machen nämlich sehr hateful Politik.
Ja, aber gibt es im Moment sozusagen Sachen, die einem Mut machen? Das, es geht
genau.
Nur um das.
Nein, und
genau,
jetzt geht es nämlich
das
um in der Schweiz. Weil also, mein Hot Take jetzt, ja. Die Schweiz ist auch einfach ein grauer Ort. Und alle Beispiele von Hoffnung sind irgendwo da in den USA, in der Türkei oder sagen wir Kurdistan.
Hey, ich habe vorher gesagt, wir sind positive Beispiele.
Ah, sind wir ein positives Beispiel?
Ich finde schon.
Okay.
Also ich habe Maria Papa erwähnt, konkret jetzt als St. Galler Stadtpräsidentin, die ist ein positives Beispiel. Okay, die Elfete Fana in Luzern ist ein positives Beispiel.
Granit Xhaka.
Positives Beispiel. Fatima Mumuni, positives Beispiel. Mona Lisa Kohlen, positives Beispiel. Uwe Gültekin, positives Beispiel.
Carlos Hannemann,
positives Beispiel. Okay. Jetzt sind wir, Diaspora ist zum Teletubby Club geworden.
Aber wirklich. Aber wirklich.
Hey, ich habe noch eine Geschichte für euch. Und zwar geht es um Claude Cahun. Claude Cahun, das war eine Transperson im Anfang 19. Jahrhundert. Claude Cahun hat in Frankreich gelebt und ist mit ihrer Partnerin im Zweiten Weltkrieg auf Jersey Island geflüchtet vor den Nazis. Jersey Island, of course, ist auch von der Wehrmacht besetzt worden. Und Claude hat dort angefangen, die deutschen Wehrmachtssoldaten zu verunsichern und die sozusagen zu unterwandern. Wie hat Claude das gemacht? Claude hat angefangen, Zettel zu schreiben und die Wehrmachtssoldaten in ihre Taschen hineinlegen. Unterzeichnet sind die Briefe immer vom Soldat ohne Namen. Und dort ist aufgerufen worden zum Sturz von Adolf Hitler zum Beispiel. Oder die Lüge vom Goebbels entlarvt worden. Sie haben auch so Zettel an Polizeiautos angehängt und so versucht, die Wehrmachtssoldaten zu verunsichern und das Gefühl haben, es gäbe innerhalb dieser Einheit eine aufrührerische Einheit, obwohl es gar niemand gegeben hat. Sie haben wie so einen Widerstand simuliert, den es gar nicht gegeben hat. Claude Cahun hat das über 2 Jahre lang gemacht. Leider nachher verwünscht worden, ist von den deutschen Wehrmachtssoldaten vor das Gericht gestellt worden und verurteilt worden A. zu einer Gefängnisstrafe und B. zum Tod. Und Claude hat sogar in dieser Situation nicht einfach irgendwie den Kopf hängen lassen, sondern entgegnet, welche von diesen 2 Strafen soll zuerst ausgeführt werden? Die weitere Pointe dieser Geschichte kann ich auch noch erzählen. Claude ist dann für 2 oder 3 Jahre ins Gefängnis gekommen. Die französische Botschaft hat sich dafür engagiert, dass Claude nicht hingerichtet wird. Wo Claude im Gefängnis war, hat Claude sich angefreundet mit einem Wehrmachtssoldat. Und hat dort von dem Soldat Abzeichen und so weiter geschenkt bekommen. Nach dem Krieg hat Claude ein Foto gemacht und das ist so stark. Claude steht dort, ein Selbstporträt von sich selber fotografiert. Wirklich mit verwegenem Blick, in einem Mantel, in einem Trenchcoat. Und im Maul hat Claude das Abzeichen von der Wehrmacht und beißt da drauf. Mich selber flashet so Geschichten. Ich glaube, die machen auch Mut. Es inspiriert einen und sagt so, hey, look, wie könnte man etwas machen? Es muss nicht immer sein, im bewaffneten Kampf.
Nein. Ich möchte auch noch kurz im Fall eine kleine Geschichte erzählen, ohne Scheiß, wo ich Parallele sehe in dem, dass mich mega fest inspiriert und mir auch Mut macht, wenn ich sehe, dass Menschen mit ihnen kann antun, was man will, aber ihre Würde ist wirklich unantastbar. Also sie lassen sie nicht anlangen. Das ist wie so, es ist unfuckable. Das kannst du mir nicht nehmen. Meine Haltung und meine Würde. Und dazu ist mir, wo du jetzt die Geschichte erzählt hast, die Story oder die Geschichte von der Leyla Zana in den Sinn gekommen. Und Leyla Zana ist eine kurdische Politikerin, die jetzt vielleicht so um die 60 ist, vielleicht gegen die 70 schon. Und sie ist 1992, 1993 als eine der ersten Kurdinnen ins türkische Parlament gewählt worden, von der damaligen Partei HDP. Und dann ist sie an dem Tag, wo die Vereidigung war, halt auf das Podest gegangen und hat dann ihre Vereidigung müssen machen. Und hat ihr nachher schon die kurdische Nationalfarbe gelb-rot-grün gehabt, so als Haarmäschli, wo sie sich gemacht hat. Und sie ist dazu mal so eine 25-jährige junge Frau gewesen und ist dort aufgegangen vor all diesen alte Männer eigentlich auch. Und ist aufgegangen, hat ihren Eid gesprochen auf Türkisch und hat am Schluss von ihrem Eid auf Kurdisch noch angefügt, es lebe die türkisch-kurdische Brüderlichkeit. Oder Geschwisterlichkeit, yeah. Sogar hat sie gesagt. Und dann hat sie natürlich Buhrufe kassiert und mir hat sie fast nicht gelünkt und so, alle sind auf sie zugegangen. Und schlussendlich ist sie dann, Leyla Zana, für 8 Jahre verurteilt worden. Wegen der Aktion. Mit natürlich dann ihr einfach so gesagt, ja, Terrorunterstützung. Und sie ist 8 Jahre auch abgesessen. Sie ist 8 Jahre lang im Knast gewesen und ist dann irgendwann so 0er Jahre wieder rausgekommen und ist dann bei den nächsten Parlamentswahlen wieder gewählt worden. Und ihr könnt 3-mal raten, was sie gemacht hat. Sie ist dann an dem Tag, wo sie die Vereidigung hatte, aufgegangen und hat den ganzen Eid auf Kurdisch gesprochen.
Wow. Hey, jetzt, wo du noch mal erzählst, habe ich auch noch mal gesehen.
Das ist vielleicht eine neue Folge.
Die zwei Papis sind
gegessen. Komm mal da an, erzähl dir einfach positive Geschichten.
Aber merkt ihr, was passiert?
Eben, es
jemand erzählt anders. Etwas und dann steckst du dich ja wie mit dem an und denkst, ah ja, stimmt, das ist auch eine coole Geschichte.
Mhm. Carlos, ich finde es mega schön, hast du das noch hervorgehoben. Und ich finde es so wichtig, dass wir es wieder rausgeben. Nehmt euch Zeit, um euch austauschen, um euch auskotzen, um traurig zu sein, zum Schreien, zum hässig sein, zum mich wirklich in das Loch hineinbegeben und so tief gehen, wie ihr es gebraucht. Aber macht es nicht allein. Schaut euch austauschen. Und vielleicht kommt ihr auch an den Punkt, wo ihr ganz viele schöne, mutmachende und widerständige Geschichten habt. Und wenn ihr selber keine findet, könnt ihr vielleicht auf eure eigene Art und Weise Wege finden, wie ihr mit ganz, ganz kleinen Schritten selber auch widerständig sein könnt.
Entschuldigung, jetzt ist es fertig, oder?
Voilà.
Das war es von Diaspora, der Podcast von der Fatima Momuni, der Mona Lisa Kohle, am Urgültigen und dem Carlos Hannemann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like da, folgt uns auf Social Media @diaspora.